Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen in Hamburgs 7 Bezirken. Die können wir genau aufschlüsseln. Außerdem weitere Themen. Es hat einen Großalarm im Alstertal-Einkaufszentrum gegeben. Es hat eine Festnahme nach der Explosion in Barmbek gegeben und es wird Wärmebildkameras geben, die künftig den Radverkehr in Hamburg überwachen und auszählen. Bevor wir darüber sprechen, aber die Top 3, zunächst einmal die Top 3 der meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Gruppenvergewaltigung im Stadtpark, 7 Verdächtige. Auf Platz 2, Corona, so breitet sich das Virus in den Bezirken aus. Und auf Platz 1, Person mit Waffe, Antiterroreinheit im AEZ. Das waren die Top 5. Top 5 waren es nicht, die Top 3 auf abendblatt.de. Wie jeden Tag beginnt auch dieser Podcast an diesem Dienstag natürlich mit den Zahlen der Neuinfektionen in Hamburg. Und heute am Dienstag wurden 424 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren fast genauso viele wie vor einer Woche. Damals gab es 422 Neuinfektionen. Also der Rückgang, den wir am Montag festgestellt haben, der hält heute nicht fest. Montag hat es ja nur 185 neue Fälle gewesen, aber der 7-Tage-Wert, der bleibt relativ unverändert bei 156,4 Neuinfektionen. Und wenn man die gesamten 4 Tage dieser Woche nimmt, also von Sonntag, Montag, Dienstag, dann haben wir immerhin einen Rückgang um fast 15% in Hamburg im Vergleich zur Vorwoche. Und das ist doch ganz erfreulich. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in unserer Stadt übrigens 20.830 Menschen mit dem Virus infiziert und davon gelten aktuell 11.800 als genesen. Zur Lage in den Krankenhäusern in Hamburgs Kliniken werden jetzt mehr als 300 Menschen behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Das genauer gesagt sind es 306. Das sind 33 mehr als noch am Freitag. Von diesem Tag haben wir die letzten Zahlen. Und auf den Intensivstationen liegen jetzt 85 Patienten. Am Freitag waren es 77. Also noch einmal 8 mehr. Betrachtet man das Infektionsgeschehen, und das tun wir in diesem Podcast hier regelmäßig, mal aufgeschlüsselt nach Bezirken, dann fällt auf, dass Altona, der Bezirk Altona, die unrühmliche Spitzenposition aus der vergangenen Woche wieder an Hamburg Mitte abgegeben hat. In Hamburg Mitte gab es in der Zeit vom 9. bis zum 16. November insgesamt 721 Neuinfektionen. Das entspricht einer 7-Tages-Inzidenz von 238,7 Infektionen je 100.000 Einwohner. Wie sieht es in den anderen Bezirken aus? Ebenfalls weit über dem aktuellen Wert für Gesamt-Hamburg von, wie gesagt, 156,4 liegt der Bezirk Harburg mit zuletzt 359 Fällen und einer 7-Tage-Inzidenz von 212,4. Und bei den anderen Bezirken, da belasse ich jetzt nur mal bei der 7-Tages-Inzidenz, Wandsbek kommt auf 155,8, liegt also ziemlich genau im Schnitt. Altona liegt da drunter mit 138,5. Auch Hamburg-Nord liegt drunter mit 125,4. Und am besten schneiden aktuell Bergedorf mit einer Inzidenz von 117,7 ab. Und Achtung, der, glaube ich, am dichtesten bewohnteste Stadtteilbezirk Deutschlands, wenn nicht Europas, wenn nicht der Welt, nämlich Eimsbüttel. Eimsbüttel kratzt an der 100er-Marke. Die Inzidenz beträgt da 102,2. Das ist doch überraschend. Das soweit zu Corona. Große Aufregung gab es heute im Alstertal-Einkaufszentrum im ETZ, wie wir Hamburger sagen, in Poppenbüttel. Die Polizei hat das Gebäude am heutigen Mittag geräumt. Die Antiterroreinheit BFE Plus musste das AEZ durchsuchen. Was war der Grund? Eine ältere Dame hatte nach unseren Informationen am Mittag im Einkaufszentrum eine Person mit einer Waffe gesehen und hat entsprechend die Polizei um 11.35 Uhr darüber informiert. Daraufhin wurde die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet. Per Durchsage wurden die Kunden und die Beschäftigten nach draußen gebeten. Man fand dann allerdings keinen Hinweis auf eine Straftat. Also alles gut ausgegangen. Die Entwicklung des Radverkehrs in Hamburg, die soll künftig erheblich genauer erfasst werden als bisher. Und zwar mit 55 Wärmebildkameras. Die zählen nun an Hauptverkehrs- und Bezirksstraßen, auf Velorouten und Nebenstrecken vorbeifahrende Radler. Das hat Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax heute im Rathaus erzählt. Die Aufnahmen werden natürlich komplett anonymisiert. Gesichter auf den Bildern sind nicht erkennbar. Die Geräte bilden das neue Hamburger Radverkehrszählnetz, kurz HARAZEND. HARAZEND, so heißt es. Die Kameras und der Aufbau dieser Kameras kosteten 1,38 Millionen Euro. Immerhin übernimmt der Bund davon 690.000 Euro. Und erste Daten aus dieser neuen Erhebungsform sind schon im Internet auf der Urban Data Plattform der Stadt veröffentlicht worden. Mittelfristig sollen im gesamten Stadtgebiet bis zum Ende dieses Jahres 91 Kameras für das HARAZEND, so heißt es, glaube ich, aufgebaut werden. Zu den wichtigsten Polizeimeldungen des Tages. Na gut, eine hatten wir schon, zwei weitere kommen noch dazu. Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Barmbek hat die Polizei Hamburg einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der erste Verdächtige, den hatten sie schon kurz nach dem Vorfall festgenommen, und der zweite, der ist jetzt auch festgenommen und steht im Verdacht. Diese beiden Männer stehen im Verdacht, 32 und 39 Jahre alt, die Detonation auf ihrer illegalen Hanfplantage herbeigeführt zu haben. Sie benutzten offenbar zur Herstellung von Betäubungsmitteln unsachgemäß Chemikalien, die eben dann zu der Explosion geführt haben. Die Plantage haben die beiden Männer in einer Mietwohnung, in einem Klinkerbau am Eckmannsweg betrieben. Ja, zur zweiten Polizeimeldung: nach einer Gruppenvergewaltigung im Stadtpark in Hamburg, der ein erst 15 Jahre altes Mädchen zum Opfer fiel, hat die Polizei jetzt 7 Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um 17 bis 20 Jahre alte Männer. Sie hatten das junge Mädchen offenbar zufällig getroffen und in ein Gebüsch gezerrt. Die Tat, die ereignete sich Mitte September nahe der Festwiese im Stadtpark. Dort war das Mädchen nach einer privaten Geburtstagsfeier eben auf diese Gruppe junger Männer getroffen, und die jungen Männer zogen dann das angetrunkene Mädchen nacheinander in ein Gebüsch und missbrauchen es dort. Dabei soll die Tat auch mit Handys gefilmt worden sein, und zum Glück hat die Polizei wenigstens das jetzt 7 Tatverdächtige ermitteln und festnehmen können. Von dieser traurigen Geschichte zum Podcast-Tipp des Tages. Diesmal ist in unserem Podcast Entscheider treffen Heider, in dem erfolgreiche Menschen erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind, kein geringerer als Dirk Rossmann zu Gast. Ja, der Rossmann von den Drogeriemärkten, das ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Unternehmer. Und trotzdem, das verspreche ich, wird es in dieser Folge von Entscheider treffen Heider nicht mit einem Wort um seine Drogeriekette gehen, sondern ich habe mit ihm über sein Buch gesprochen. Ein Buch, das er geschrieben hat, das, man muss es sagen, irre ist. Da geht es um die Rettung der Welt, und Dirk Rossmann hat eine Idee entwickelt, wie die Welt vor den Folgen des Klimawandels gerettet werden könnte. Es spielt eine Zusammenarbeit von Russland, China und den USA, die im Moment undenkbar ist, aber vielleicht nötig sein wird, eine große Rolle. Und wer das Buch nicht lesen will oder noch lesen will, sollte vorher den Podcast mit Dirk Rossmann hören. Den gibt es ab heute Abend 18 Uhr auf www.abendblatt.de/entscheider. Und gleich gibt es natürlich noch die neueste Folge des Podcasts mit Linda Zervakis. Eine Episode aus unserem wunderbaren Gute-Nacht-Podcast. Gleich nach dem Leserbrief des Tages. Der kommt heute von Nicola Schneider, und Frau Schneider macht mal ihrem Ärger Luft über die ganzen Maßnahmen, an die man sich hält als Normalbürger und die offensichtlich nicht ausreichen. Sie schreibt: wenn man aber bereits niemanden außer der eigenen Familie sieht, einen Großteil seines freiberuflichen Einkommens als Chorleiterin und Organistin verloren hat, obwohl die Hygienekonzepte die Ansteckung bei einer Probe extrem unwahrscheinlich machen, dann reicht es mir irgendwann mal. Ich werde mich weiterhin an die Regeln halten, auch dort, wo sie absurd sind, aber diese allgemeine übliche Art der Berichterstattung, da kritisiert sie auch das Abendblatt, schürt Frust und nachlassende Bereitschaft. Wenn man immer nur eins draufkriegt, egal was man tut, sagt manch einer irgendwann, dann kann ich es ja auch gleich sein lassen, wenn es eh nichts nützt. Leserbriefende, Podcastende. Jetzt noch viel Spaß mit einer geballten Ladung Linda Zervakis. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und Linda Zervakis ist in the house.
Guten Abend.
Guten Abend. Wie alt bist du eigentlich, Linda, habe ich mich gerade gefragt. Darf man das überhaupt fragen?
Ist ja unanständig, aber ich bin 45.
Krass.
Aber sehe nicht so aus. Ich habe offen gelassen. Ich habe offen gelassen, ob nach oben oder nach unten.
Wahnsinn. So jung. Ach, so jung. Wir müssen mal darüber sprechen in diesem Podcast, in dem es ja um Schlafen geht, wie lange man eigentlich schlafen soll.
Achso, ich dachte, jetzt kommen Wechseljahre. Bist du schon in den Wechseljahren?
Gut, deswegen der DZ. Nein, wir können auch umswitchen.
Nein,
wenn du umswitchen möchtest.
Was nochmal,
wie lange man eigentlich schlafen muss. Ich will dir eine Geschichte erzählen dazu.
Jetzt hast du einen Schlafforscher und der kommt gleich rein und sagt mir, Frau Zawag, wenn Sie so weitermachen, sehen Sie in 2 Jahren aus wie 75.
Wie lange schläfst du denn? Im Schnitt pro Nacht.
Nee, ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ja jede Nacht anders ist.
Aber wenn man so ein Hallo, die 7 Tage. Tage Inzidenz.
Dann ist die Durchschnittszahl 6.
What? 6 Stunden?
5 bis 6.
5? Das wird immer weniger.
Ja.
Das ist zu wenig, Linda. Mhm. Ich will dir sagen, ich hatte mal eine Fortbildung. Damals gehörte das Hamburger Abendblatt noch zu Axel Springer. Wir hatten eine Fortbildung mit dem, das war ganz komisch, das hieß 10 Wege zu ihrem persönlichen Erfolg. Und da sind natürlich alle hingerannt. Das war aber so ein Ayurveda-Arzt. Also der Typ, der auch Thomas Tuchel betreut. Mhm. Thomas Tuchel, der ganz lang. So. Und dann haben wir da, und dann, es ging, war eine Fortbildung, da ging es im Wesentlichen um Themen wie Ernährung, Stuhlgang, Sport und Schlafen.
Und das sind die Basics, um Erfolg zu haben.
Genau, also die These ist, du musst als Führungskraft, musst du dafür sorgen, dass es dir gut geht.
Entschuldigung. Oh Gott.
Dir muss es gut gehen. Mhm. Dir muss es gut gehen, so. Und dann ging es um Sport, oder? Und dann kam die große Runde. Wie lange schläft denn jeder? Und dann waren halt diese ganzen Manager und andere Chefredakteure. Ich weiß gar nicht, ich glaube, war noch gar nicht Chefredakteur. Ist egal. Und dann 5 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Und dann kam ich und so, ja, alles unter 9 Stunden ist nicht zumutbar für mich. Und was sagt dieser Ayurveda-Arzt? Sagt, wissen Sie was? Vergessen Sie Ihren Stuhlgang, vergessen Sie Ihren Sport, vergessen Sie Ihre Ernährung. Entscheidend ist, dass Sie so lange schlafen wie Herr Heider.
Tja.
9 Stunden. Das war die Empfehlung. Du sollst. Oder gibt es auch irgendwie so eine These, dass du.
Aber sagst, wann gehst du denn ins Bett?
Wann gehe ich ins Bett? Um 22, 23 Uhr und dann eben plus 9.
Also stehst du um 8 Uhr auf? Ja, klar, weil deine Frau die Kinder.
Naja, gut, also.
Weil du ja den Deal hast mit dem ayurvedischen Arzt den ist sie eingegangen.
Aber das ist für mich auch. Ich könnte gar nicht. Ich brauche diesen Schlaf. Ich muss 9 Stunden. Ich liebe ja schlafen sowieso. Und du kannst auch haben, dass ich dann nachmittags das nochmal.
So. Das ist eher meins, Mittagsschläfchen, wenn ich könnte.
Nicht drüber, wenn ich, du kannst nicht?
Ja, wenn ich die Zeit dafür habe, immer.
So mal kurz 15, ja, aber schon, wir sind ja, ich habe ja teilweise schon hier in der Redaktion, kann ich das jetzt kann man sagen, ist ja lange her, habe ich mich dann einfach mal.
Ist abgeschlossen?
Nö, ich habe dann einfach mal einen anderen Raum gesucht und bin dann mal so, oder auch mal in der Tiefgarage.
Aber mit Wecker?
Nö. So, Tiefgarage, dann Sitz runter und dann 20 Minuten und dann wache ich von selber wieder auf.
Ach so, ja, ich habe ja dann Schiss, dass da aus diesen 20 Minuten 2 Stunden werden könnten. Das habe ich in Griechenland oft, ne? Da zelebriert man das ja, weil es da ja dann mittags so heiß ist. Und da knacke ich wirklich 2 Stunden weg und bin dann erst so um 16.30 Uhr wieder da und gehe dann nochmal an den Strand.
Aber wie heißt es dann? Wie heißt es in Griechenland? Das heißt ja nicht Siesta, sondern.
Nee, Es gibt keinen Grundbegriff. Also nicht, es gibt dieses.
Gibt's nicht?
Sakimetho. Also ich.
Was war das eben?
Sakimetho. Ich werde schlafen. Also.
Ja, das ist irgendwie. Insofern ist es irgendwie so dieses. Und das sage ich auch immer allen: Sport ist gar nicht so wichtig. Essen ist gar nicht so wichtig. Du musst halt nur möglichst viel schlafen. Weil du brauchst ja auch 4 Stunden Schlaf. Ich glaube, in den ersten 4 Stunden kriegst du immer durcheinander. Erholt sich deine Psyche. Und in den nächsten 4 Stunden dein Körper.
So, was heißt das jetzt für mich?
Puh, das ist aber 5, das ist auch wirklich viel zu
Ja,
kurz.
Aber was soll ich denn machen? Du hast mich nach einer ehrlichen Antwort gefragt, das ist die ehrliche.
Dann bist du denn dann wach? Also wirst du, pass auf, gut, jetzt geht die Beratungseinheit geht los. Brauchst du einen Wecker, um aufzustehen? Würdest du auch wach werden, wenn der Wecker nicht da wäre?
Ja, also dann wäre es wahrscheinlich 1 Stunde später und die ist ja aber, wenn du Schulkinder hast, fatal.
Ja.
Am Wochenende ist es entspannter, wenn ich nicht Schicht habe. Ich wache ja schon vorher auf. Ich bin ja schon so angespannt, weil ich ja meinen Mann nicht wecken will und weiß schon so, ist schon 6.15 Uhr. So, und dann ist es 6.05 Uhr und dann schalte ich schon mal hier den Dings aus und dann strecke ich mich nochmal und dann stehe ich auf. Und das, also unter der Woche ist es mir zu wenig. Ab 7 Uhr bin ich genießbarer, sage ich mal.
Aber jetzt die Frage, du wachst also nicht, würdest du aufwachen ohne Wecker?
Mal so, mal so.
Und das ist das Zeichen, wenn du nämlich aufwachst. Ohne Wecker ist es gut.
Ja.
Wenn du den Wecker brauchst, ist es schlecht.
Ja, ich weiß. Aber
so ernst gerade.
Ja,
nein,
aber
du bist ja noch jung.
Ich habe gerade überlegt, weil wenn ich eine 20 Uhr Tagesschau habe, dann mache ich ja Tagesthemen noch mit.
Ja.
Und bis ich dann mit abschminken und warten, wir haben halt Bereitschaft bis 12 Uhr. Also bis ich dann zu Hause...
Was heißt denn Bereitschaft, falls noch eine Sonder...
Ja, falls noch eine Eilmeldung kommt, okay, muss ich ja dann noch da sein, bis die Nachtschicht kommt.
Okay.
So, also müssen wir haben ja quasi eine 24-Stunden-Bereitschaft. Ja. Also bin ich nicht vor 12:30 zu Hause. So. Und dann muss ich einen Wecker haben, weil das ist mir dann... Also diese 5 Stunden sind mir auch zu wenig. Ich brauche... Ich glaube, mein bestes Pensum wäre 7. Da würde ich immer, wenn du mich immer 7 Stunden schlafen lässt, würde ich immer ohne Wecker aufwachen.
Wie war es ohne Kinder?
Auch so. Da bin ich ohne Wecker und ich war da ja schon früh aufstehen. Also dann mal 7:30, das richtig verrückt war, 9:30.
Ich hab den teilweise um 11:30 erst aufgewacht. Mhm. Ist noch gar nicht lange her.
Das kann ich nicht. Wahnsinn.
Linda, gute Nacht.
Kalle Nichter.
Hey, das war gut.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.